Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Ich habe beim Draufschauen auf eure Themen heute einen Gedanken gehabt, ob wir nicht gerade in einer Welt leben, in der der Schein oft wichtiger ist als das, was wirklich dahinter steckt. Also das ist jetzt nicht die überraschendste These überhaupt, aber ich glaube, eure Themen zeigen genau das, allerdings jeweils aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Thomas und Dirk, legt mal los.
Ja, das erste Thema ist über John Ternus, der neue Chef bei Apple. Und da ist die Frage, lebt der Gigant nur noch vom Glanz der vergangenen Tage oder gelingt jetzt bei Apple der neue große Wurf?
Dann diskutieren wir, sind wir ein Land von Tugendwächtern und Moralisten geworden? Da gibt's ja viele Beispiele, Stichwort Rettung von Timmy dem Wal, auch Debatten, die der Grünen-Chef Banatschak angestoßen hat, der darüber nachdenkt, wie man die Männer aus dem Patriarchat befreien könnte.
Ja, und finally die Social-Media-Welt, in der scheinbar kein Konsens mehr darüber möglich ist, was eine Tatsache ist oder was Fake News. Also da ist schon was dran. In unseren drei Themen geht es irgendwie immer auch so um den Schein versus Sein.
Wir sind auf eure Analysen mehr als gespannt und dann fangen wir einfach mal mit der Ausgabe an.
Das Beste. Das Beste.
Meine Herren, ganz ehrlich, hattet ihr den Namen schon mal gehört? Also Dirk, du hast ihn ja eben genannt, John Ternus. Der wird im September der Nachfolger von Tim Cook. Neuer Boss bei Apple. Ehrlicherweise, ich habe den noch nie vorher gehört. Ist das eine Bildungslücke?
Nein, das ist keine Bildungslücke. Mir ist dann auch aufgefallen, als ich auf der langen Fahrt war, dann war das immer in den Nachrichten Deutschlandfunk. Also ehrlich gesagt, das ist natürlich auch nicht eine Figur wie Steve Jobs oder Tim Cook, aber genau das ist interessant. Er ist halt nicht diese öffentliche Erlöserfigur, sondern jetzt ein Produkt- und Hardware-Mensch. Aber das ist bei Apple ja kein Nebenaspekt, sondern eigentlich der Kern auch dieser Marke. Apple war immer dann stark, wenn Technik nicht nach Technik aussah, sondern nach Selbstverständlichkeit. Und dafür steht Ternus jetzt sehr gut. Weniger Bühne, mehr System. Und vielleicht ist das die eigentliche Botschaft des Wechsels. Apple will keinen lauten Visionär inszenieren, sondern die eigene Produktreligion stabil in die nächste Phase bringen.
Produktreligion, das ist ja auch schon ein sehr interessanter Ausdruck. Also Steve Jobs Vision, das habe ich immer verstanden. Also der hat immer nach vorne gedacht und war schon zwei Tage weiter als der Rest. Jetzt kommt ein Maschinenbauingenieur. Ist das ein Signal für irgendwas und wenn ja, für was?
Das ist erstmal die Wahl. John Ternus, eine Krisenreaktion von Apple. Also Apple ist bei der KI ganz stark ins Hintertreffen scheinbar geraten. Also die Konkurrenz steckt seit Jahren hunderte von Milliarden pro Jahr in die Weiterentwicklung der Modelle wie ChatGPT, Gemini oder Anthropic Claude. Und Apple hat da dieses Siri, was eher eine Peinlichkeit ist auf dem Handy, wer es mal versucht, damit irgendwas einzugeben. Und jetzt hat Apple eine smarte technische Wette eingegangen, weil die haben die Chance, die Large Language Models auf die Endgeräte zu bringen. Also weg von der Cloud, dass man so einen riesen ChatGPT auf dem Handy hat oder auf dem Desktop-Rechner und damit eben ganz viele technische Probleme umgeht. Die ganzen Energiekosten, die das sind, solche Serverfarmen zu betreiben. Und dann ist Apple wieder in der Pole-Position, weil die kontrollieren dann den Zugang auf die Chat-Modelle. Das ist so die Wette. Ob sie es schaffen, ist nicht klar. Sie brauchen aber einen ausgewiesenen Hardware-Mann, um überhaupt eine Chance zu haben, da zurückzukommen.
Aber da würde ich doch dann trotzdem mal sagen, so wie du das eben beschrieben hast, das ist eine Vision. Das ist schon was Neues.
Ja, das ist eine Vision, das ist was Neues, aber es ist eben extrem daran gebunden. Sie kehren eigentlich zu so einer Urgründerfigur zurück, diesen Steve Wozniak, der so im Alleingang diese ersten Apple-Computer zusammengelötet hat. Und sie brauchen jetzt ein technisches Kaliber, dem es gelingt, das tatsächlich auf so einem Handy zu realisieren, was so ein Large Language Model mit 70 Billionen verschiedenen Vernetzungen macht.
Was auch spannend ist, was sie damit jetzt machen, ist so ein Mythoswechsel. Also wenn man sagt, Steve Jobs war eigentlich der Prophet, der Schöpfer, die Inszenierung immer auch dieser Shows, der kam quasi vom Berg mit den Tafeln, ne? Dann war es mal das iPad oder das neue iPhone. Und dann Cook, wahnsinnig erfolgreich natürlich, so als hohe Priester des Systems, der das ritualisiert, perfektioniert, kapitalisiert, hat eigentlich Apple auch zu so einem sakralen Universum gemacht, aus dem man auch kaum austritt. Also wer einmal da in diesem Apple-Universum ist. Und Turnus ist jetzt so der Ingenieurshüter, weniger Mythos, mehr vielleicht Reliabilität. Und das könnte man, wie Dirk jetzt eben beschrieben haben, auch als einen Reife-Move beschreiben, vom reinen Zauber zu einer Verlässlichkeit. Vielleicht gerade in so einer unruhigen Barney-Welt ist das sehr attraktiv.
Ja, aber Thomas, das, was du gerade angesprochen hast mit den 10 Geboten, so dieses Bild mit dem Prophet, ich muss sagen, ich bin das totale Apple-Opfer. Ich würde nie mir von Samsung ein Handy kaufen. Also ich bin voll drin in dieser Sekte. Ich wüsste nicht, wie ich da wieder rauskomme.
Das machen die ja auch wahnsinnig geschickt, weil die eben so ein Ökosystem geschaffen haben, wo alles so reibungslos miteinander verzahnt ist. Also wenn man dann diese weißen Earbuds hat und man schaltet vom Handy auf den Rechner, dann geht das reibungslos und alles ist miteinander wunderbar verknüpft. Es ist so das schönste Gefängnis der Welt, wie man sagt, wenn man einmal im Apple-Universum drin ist.
Und jeder Markenfan hat sich natürlich mit Apple beschäftigt. Das ist ein Lebenssystem, das ist die absolute Entlastung. Die schaffen ein Versprechen von Einfachheit mit so einem Freiheitsversprechen, ist letztendlich ein Identitätsverstärker, deswegen sprechen wir auch hier von religiösen Strukturen. Die machen halt, wie Dirk gerade sagt, die Abhängigkeit sehr, sehr angenehm.
Man darf nicht vergessen, das Marketing ist nicht irgendwo dann draufgeklatscht. Also das erst das Produkt da ist und dann kommt am Ende irgendwas mit Marketing und schöne Werbeoberflächen. Nein, das Produkt selber ist eine schöne Oberfläche. Das war die Kunst, das so zu designen, dass es Maßstäbe gesetzt hat, dass man einfach diese Geräte auch gerne anfasst, dass die Funktionen so perfekt haben, dass es einfach überlegen ist der Konkurrenz vielfach.
Und Apple hat immer super geschickt von der Reduktion gelebt. Also wenn andere Technik als irgendwie so Optionen und Vielfalt verkaufen, verkauft Apple immer die Entscheidungserleichterung. Ich glaube, gerade in so einer Zeit, wo so alles auf uns einströmt, ist das ja dieses Versprechen, wir haben es für dich gelöst, du kannst es anwenden. Ne? Also dieses Plug and Play in Perfektion.
Und das, was ihr eben gesagt habt mit diesem, es ist schön, ich stelle jetzt mal die verrückte These auf, ist eigentlich ein bisschen peinlich, aber ein iPhone-Besitzer legt doch im Restaurant sein Handy lieber auf den Tisch als ein Samsung-Besitzer. Oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer?
Ja, ob das noch so das Statusding ist, ist die Frage. Ich würde mal sagen, jetzt stellt sich ein interessanter Gedanke im KI-Zeitalter, ob es nochmal ein komplett neues zentrales Eingabegerät gibt. Also es sind ja alle Funktionen jetzt auf dem Handy gelandet. Also man sagt ja auch das Schweizer Taschenmesser unserer Zeit, man braucht keine Taschenlampe mehr, man kann damit sogar Räume ausmessen und so weiter. Jetzt mit der KI braucht man aber nicht mehr die Apps, sondern eigentlich braucht man mit der KI nur noch zu reden und dann macht die KI alles im Hintergrund von alleine, so als ja, Interface-Vision, wie man das in der Techniksprache sagt. Also es gibt dort auch jetzt so Gedanken, dass es vielleicht nur noch einen Knopf gibt, wie bei Enterprise, wo die immer drauf gedrückt haben und dann gingen alle Computer, macht das und das, Funktion los. Und dann wäre natürlich das Smartphone abgelöst mit dem Touchscreen und den Apps. Und ich glaube, auch in der Richtung ist vielleicht von John Turnus auch noch was zu erwarten, dass vielleicht auch er nochmal sich zum Visionär entwickeln kann mit ganz neuen Eingabegeräten, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können.
Und mir ist ja schon aufgefallen, dass Apple auch Flops produziert. Also der Fernseher, den gibt's immer noch nicht, war lange angekündigt. Das autonome Fahren oder ein Apple-Auto gibt's auch nicht. Und das mit der Brille hat ja wohl auch nicht so richtig funktioniert. Deswegen, da ist wahrscheinlich schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Aber glaubt ihr tatsächlich, dass KI als einziges jetzt Apple in 5.0 macht?
Ja, die anderen sind auch dran. Also der ehemalige Designchef von Apple, Jonathan Ives, der arbeitet jetzt für Altman und OpenAI. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Rennen. Wem fällt das neue Eingabegerät ein, das wirklich so funktioniert? Da werden sicherlich auch noch einige Flops kreiert, denn im Moment ist Smartphone mit Apps der Standard. Und was wird der neue Standard? Das ist noch völlig offen.
Das Gesellschaftspsychogramm.
Thomas und Dirk, jetzt mal Hand aufs Herz. Meldungen über Timmy den Wal. Habt ihr das sofort weggeklickt oder habt ihr heimlich wenigstens doch sein Schicksal mitverfolgt?
Also als Psychologe gucken wir natürlich uns alles an, was so aufpoppt. Ich saß davor mit einer Mischung aus Kopfschütteln und Faszination und dann haben wir uns das nochmal genauer angeguckt.
Also ich muss sagen, erst ist es als Absurdität an mir vorbeigegangen, aber dann irgendwann habe ich einen spannenden Subtext in der Sache erkannt, nämlich Timmy ist eigentlich ein Symbol für die Lage der Nation. Also Deutschland ist ja auch buchstäblich gestrandet, siehe Wirtschaftsdaten, aufkommende Arbeitslosigkeit und Inflation. Also sozusagen unser Deutschland steckt wie so ein Wal auf der Sandbank fest. Und es wird jetzt alles Mögliche versucht, Deutschland wieder flott zu kriegen. Beschwörungen, der Influencer kam aus Indonesien, der die Hand aufgelegt hat, also aller möglicher Zauber, aber es passiert nicht viel. Und warum schafft sich die Medienwelt so ein Medium wie den Wahl? Weil da können sich die Bürger halt spiegelbildlich angucken. Ja, wie sieht's um Deutschland bestellt aus? Also es ist eine unbewusste Projektion, würden wir sagen.
Aber wenn ihr jetzt dieses Bild benutzt, dass dieser Wahl gestrandet ist, so wie das Land auch, also ich glaube, da wird ja jeder erstmal Ja sagen, da ist was dran. Können wir auch was zur Rettung daraus ableiten oder sagt ihr, nee, an dem Punkt hakt das Beispiel jetzt komplett?
Na, ich glaube, auch zur Rettung können wir was ableiten, weil wir ja so sehen, so eine Rettungsaktion ist nicht einfach, sondern da ist auch erstmal viel Theater und das ist auch unvermeidlich. Interessant ist da schon auch das Regierungstheater, was da aktuell läuft, gewisse Ähnlichkeiten hat.
Die Tierärzte und die Retter und die Crew, nein, das ist schon ein Spiegelbild, aber es steckt noch mehr dahinter. Also es ist auch, der Timmy ist nicht nur ein Wal, der ist auch so ein seelischer Entlastungsraum, weil er ist auch so ein Gegenbild für so dieses Gefühl der Überforderung, weil wir verschieben ja jetzt auch die Aufmerksamkeit von dem, der Dirk, die Analogie finde ich super, ne, was so unlösbar erscheint, können wir jetzt am Wal behandeln. Den kann man dann da anfüttern und dann mal anschieben und dann kommt der auf so einen Kahn, dann wird der rausgefahren und so. Und dadurch ist das Tier auch so ein psychisches Entlastungsmedium. Das ist so eindeutig, nicht ideologisch, ne? Man muss auch keine komplexe Position beziehen. Man darf da einfach fühlen und mitfühlen mit diesem Wal. Und der bietet dadurch auch, ne, im Engagement für den Timmy, deswegen ist ja auch die Frage, ne, die Millionäre, die sich da engagiert haben und so, das schafft dann auch so eine moralische Klarheit in so einer moralisch erschöpften Gesellschaft. Und wer mit Timmy fühlt, kann sich dann auch letztlich, ne, so einen Nebeneffekt auch als guter Mensch erleben. Wo das immer komplizierter wird, wird das Tier mit Gefühl dann so eine Form auch des Gutseins.
Aber gerade mit diesem Gefühl, Thomas, was du sagst, ich habe selbst bei Timmy das Gefühl gehabt, da ist es schon, wenn ich mir das so angucke, welche Standpunkte da vertreten wurden, es war schon sofort wieder ein Streit und du wurdest irgendwie gezwungen, dich auf irgendeine Seite zu schlagen. Also entweder nach dem Motto, dieser Wal, der ist da jetzt gestrandet, das ist die Natur, jetzt lass den armen Kerl mal sterben. Oder nein, wir sind ja mitschuld daran, dass der Wal gestrandet ist durch das, was der Mensch so verbockt. Den müssen wir jetzt retten und dann muss der Mediamarkt halt ran mit seinem Millionär und dieses Tier dann wieder irgendwie in die Nordsee schleppen. Irgendwie musst du dich immer entscheiden, auf welcher Seite du stehst.
Das ist jetzt auch wiederum eine Projektion, auch wie Diskurskultur heute gestrickt ist. Egal welches Thema, es kommen immer direkt diese Polarisierungen auf. Es werden immer direkt diese Ideologien da rein projiziert. Und egal welches Gesellschaftsthema wir nehmen, diesmal war es halt der Wahl.
Ja, psychologisch ist es eine Verschiebung. Also die Angst, die Wut, die Ohnmacht bei den großen Krisen, das ist hier kleiner, konkreter, ne, ist nicht unwichtig, es kann emotional bearbeitet werden. Es ist eigentlich auch so ein Probelauf, eine emotionale Ersatzhandlung. Also man streitet sich dann vielleicht über den richtigen Umgang mit dem Wahl, aber es ist nicht ganz so dramatisch wie die große Krise, die echte Krise.
Und um dann nochmal auf diese Eingangsfeststellung mit Timmy ist ein Symbol für das gestrandete Deutschland zu kommen, das ist natürlich für die Bürger einfacher, ja, das Drama am Wahl nachzuvollziehen, als sich Gedanken darüber zu machen, vielleicht strande ich demnächst mit meinem Arbeitsplatz, mit dem, wie es mit der KI weitergeht. Da ist das auch eine Entlastung, dass man das Drama am Wahl nachvollzieht und nicht sich das zu nah kommen lässt.
Man muss aber auch sagen, wir haben ja im Deutschland-Psychogramm auch in Interviews das mal angetriggert mit den Probanden. Es gab auch viele, die haben sich auch ironisch distanziert, die waren genervt. Ne? Da ist auch so ein Schutz, sich dann da vielleicht auch in diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, emotionale Regression hineinziehen zu lassen. Also die Gegenbewegung gab es auch.
Bitte was? Was ist das?
In der Beschäftigung mit dem Wahl, das ist ja so eine Regression, also ein Rückschritt in was Eindeutiges, in diese einfache Welt. Da geht es halt um das bedrohte Wesen und nicht um die Rentenreform, die Gesundheitsreform, die Wirtschaftskrise Und da kann man mitfühlen, mithelfen. Also viele haben ja auch berichtet, man ist so ohnmächtig dem Weltgeschehen gegenüber, aber indem man sich dann mit den Nachbarn, den Freunden, Kollegen dann irgendwie so für den Wahl engagiert, sei es auch nur im Gespräch, hat man so das Gefühl, vielleicht können wir da was bewirken und so. Also das ist damit auch gemeint. Das ist ja letztlich eine Ersatzhandlung am Tier, ne? Für den großen Kreis, den wir da letztlich nicht mehr im Griff haben.
Im Übrigen kann man sagen, diese Tiergeschichten, die alle paar Jahre aufkommen, das wiederholt sich immer wieder. Vor ein paar Jahren hatten wir Knut, den Eisbären, im Berliner Zoo. Und da wurden dem Eisbärwärter Heiratsanträge gemacht zuhauf. Und es war eine Riesenhysterie. Also da wurden andere Sachen projektiv verhandelt. Diesmal ist es halt Timmy der Wahl gewesen.
Ja, aber Hysterie und Schuldzuweisung, das ist jetzt ein bisschen doof, was ich gleich sage, weil wir sind hier nur Männer im Podcast, aber da müssten wir eigentlich eine weibliche Stimme mal zu hören. Aber ich zitiere jetzt nur den Grünen-Chef Felix Banaschak, der gesagt hat, ich glaube im Playboy war es, Befreiung der Männer aus dem Patriarchat. Also ich finde die Diskussion mittlerweile ein bisschen hysterisch, weil teilweise wird der Eindruck erweckt, alle Männer sind böse.
Ja, also der Satz ist ja nicht völlig absurd, aber sehr, sehr groß formuliert. Natürlich gibt's männliche Rollenmuster, Dominanzfantasien, emotionale Verarmung, alte Machtstrukturen, die man heftig kritisieren kann und sollte. Aber wenn man das alles unter das Patriarchat fasst, wird's schnell zu grob. Das Interessante ist doch jetzt der neue moralische Positionierungsdruck. Männer sollen heute nicht nur handeln, sondern sich immer wieder zu ihrem Mannsein auch verhalten. Ne? Also wer heute ja schweigt oder dazu nichts sagt, gilt ja schon als verdächtig. Das hatten wir jetzt in den vergangenen Debatten. Oder dann manchmal merkt man, das laute Reflektieren ist dann auch manchmal etwas inszeniert, was wir in den Interviews eher sehen, dass jetzt so ein männlicher Selbstprüfungsstress manchmal so auftritt. Muss ich jetzt was sagen? Muss ich mich positionieren? Und was ich dann halt immer wieder doch auch kritisch finde, ist dann diese etwas zu offenkundig zur Schau gestellte Pose des geläuterten Mannes, ne, der dann sagt, also ich bin ja schon viel weiter, ich habe das verstanden und die anderen Männer nicht. Also da sehen wir, dann wird dann die Moral zu so einem Distinktionskriterium, zu so einem Instrument, ne, in gut und schlecht, so in richtig und falsch aufzuteilen. Und das greift mir dann in der Regel zu kurz und dann finde ich diese Inszenierung meistens auch lächerlich.
Marcel, du hattest ja gesagt, jetzt ist hier in unserer Runde keine Frau dabei, da bekämen wir vielleicht auch nochmal eine andere Position zu hören, aber ich sehe das auch so ein bisschen, auch genau das, was Thomas beschrieben hat, auch so als Problem unserer Diskurskultur. Also eigentlich ist es wichtig, dass so gegensätzliche Positionen auch ausgehandelt werden, dass Frauen und Männer immer anders ticken. Das gehört auch dazu und dass es da Reibung gibt und dass sich diese Rollenmuster auch gegenseitig challengen. Das ist im Prinzip okay. Aber unsere Kultur hält keinen Dissens aus, sondern es wird direkt so ein Druck ausgeübt. Virtue Signaling, sagt man das im Englischen, also Tugend signalisieren, dass man immer direkt auf der richtigen Seite stehen soll, also Tugendsignale, also tugendhaft zu sein und sich keine Blöße dazu geben und auch die Überempfindlichkeit in der Debatte. Und das führt gar nicht so viel weiter, weil das führt eher dazu, dass die Reibung, die auch da sein muss und dass es Reibung zwischen den Geschlechtern gibt, wird in allen Kulturen und zu allen Zeiten auch so sein. Das wird dann eher verdrängt und unter der Hand und sonst wie rausgelassen.
Dirk, was du sagst, ist so der Verlust, dass man diese Ambivalenzen aushält. Wir untersuchen, glaube ich, Männer- und Frauenbilder seit vielen, vielen Jahren mit den Kollegen, mit den Psychologen bei uns im Institut. Und wir sehen jetzt gerade bei so aktuellen Aufregerthemen, da gibt es auf der einen Seite den Typus, den haben wir auch mal ein bisschen sarkastisch genannt, die moralischen Ritter, ja, die dann sehr früh an der Front sind und das Männlichsein anprangern beispielsweise. Dann gibt es auch auf der anderen Seite die das abwiegeln, die überhaupt keine Themen sehen, die das auch negieren. Ich merke das auch im Freundeskreis, wer Töchter hat, redet da teilweise auch anders, als wenn man Söhne hat. Das fängt da schon an. Aber wir sehen, der eine versucht quasi auch aus einer inneren vielleicht Betroffenheit und aus einer inneren Unsicherheit demonstrativ so eine Unschuldigkeit herzustellen durch so eine laute Überkorrektheit. Und der abwiegelt, versucht das auch manchmal gar nicht so an sich ranzulassen. Also beide wollen eigentlich diese Ambivalenz nicht an sich ranlassen, dass das halt immer ein Aushandlungsprozess ist, weil psychologisch wissen wir, die Entwicklung zum Manne über Kindheit und Adoleszenz und später, Analytiker nennen das, das ist die Entwicklung zu einer kultivierten Männlichkeit. Also wie kann man das, was unter Männlichkeit positiv gefasst ist, in eine kultivierte, gewinnbringende, gesellschaftsstabilisierende Form bringen? Und das wird dann heute manchmal so einfach in schwarz und weiß und gut und richtig und so. Und es werden gar nicht mehr diese Grautöne gesehen. Das meinen wir, glaube ich, mit, dass diese Ambivalenz nicht mehr ertragen wird. Und das merken wir in diesen Debatten. Deswegen sind die manchmal so erregt und holzschnittsartig und gegeneinander. Und das ist schade.
Das Letzte. Das Letzte.
Nochmal ein kurzer Schwenk zu dem armen Wal in der Ostsee. Also auf der einen Seite sind wir uns ja eigentlich unglaublich, trotz allen Erklärungen, wie viel Aufmerksamkeit das Thema bekommt. Und auf der anderen Seite, also ich gebe es zu, ich habe sehr viel darüber gelesen, aber ich habe echt ein Problem damit gehabt, selbst ich, der sich viel mit News und Ähnlichem beschäftigt. Was ist eigentlich Fakt bei diesem Thema und was nicht? Und das ist ja kein Einzelfall. Ukraine, Iran-Krieg, deutsche Rente, ist eigentlich alles egal. Fakten und Fake, das kann man ganz oft kaum noch auseinanderhalten. Und die Frage an euch, was macht denn das mit uns, mit unserem Gehirn, mit unserer Psyche?
Das ist ein großes Thema, wird auch intensiv beforscht. Also erstmal muss man konstatieren, wir leben nicht in der Zeit von Informationsarmut, im Gegenteil, sondern von einer Überflutung. Die Frage ist, wie bekommt man das Ganze, das häufig zu viel, zu schnell, zu widersprüchlich ist, irgendwie integriert? Wie kriegt man das verarbeitet? Es gibt ja die Studien, dass die Aufmerksamkeitsspannen drastisch absinken. Jetzt delegieren wir noch teilweise auch einfache kognitive Tasks an die KI und so. Das wird das nochmal beschleunigen. Also das heißt, wir sehen in allen unseren Studien, die Psyche kommt mit der Verarbeitung nicht mehr hinterher. Deswegen diskutieren wir so Trendbegriffe wie Resonanz. Was ist gemeint, gesehen, gefühlt und so, das spürt dahin.
Ein wichtiger Aspekt ist aber auch dabei, dass das natürlich halt mit der Überflutung und Flooding the Zone, so als Begriff auch in der Politik, eine Strategie ist, um den Diskurs zu bestimmen. Kommen wir zum Trumpismus. Die Leute mit so vielen Informationen zuzufüttern, auch Humbug zu erzählen, einfach um die Aufmerksamkeit zu binden, dass das als politische Strategie eben auch sehr gut funktioniert, die Leute in die Überforderung zu bringen, dass am Ende keiner mehr weiß, was ist wahr, was ist falsch. Und ich bin gerade in Dallas, Texas. Da kann ich das an dem Urfall unserer westlichen Gesellschaft sagen. Das war der Mord an John F. Kennedy. Dass man da den J. Harvey Oswald als Täter aufgebaut hat, wo ganz klar war, der war es nicht alleine. Aber man hat dann so viele Verschwörungstheorien gehabt, am Ende hat keiner mehr durchgeblickt. Seitdem ist in der amerikanischen Kultur eben halt diese Verschwörungssache, dass man der Regierung nicht glauben kann. Dieses Urmisstrauen in alles auf offizielle Amtliche ganz tief eingewoben. Und in Deutschland hatten wir das bislang nicht, aber wir kommen leider dahin.
Ja, aber das knüpft dann was an. Also heute wirst gefloodet auf Neudeutsch und die Faktenprüfungen, die kosten immer Energie. Und Wahrheit wird ja manchmal gefühlt fast zu einer Vertrauensfrage. Welcher Quelle vertraue ich da und so. So, jetzt haben wir ein Problem. Diese Emotionen werden damit so ein Wahrheitsverstärker. Also wenn ich das fühle, dann wird das schon so sein. Deswegen haben wir so Trendbegriffe wie Authentizität und so seit einigen Jahren. Und das Innere in sich reinhören, die Emotionalität ist ganz, ganz überdimensioniert und wichtig. Also manchmal spielt die Kognition, der Kopf, das Verstehen, das Nachdenken kaum noch eine Rolle, sondern alles muss nur noch gefühlt werden und so. Und das führt natürlich, dass wir auch so teils so radikale Vereinfachungen haben. Und gleichzeitig eine Form von Wirklichkeitsmüdigkeit, ne? Wenn alles auf dich einprasselt, willst du das alles noch genau wissen? Stimmt das? Und dann entstehen ja manchmal diese Formen wie Rückzug oder Zynismus oder es wird noch mehr vereinfacht. Also es ist ein Teufelskreis. Das ist ein echtes Problem.
Aber was ihr eben angesprochen habt, dass Gefühle so eine große Rolle spielen. Also ich kann mich doch nicht von Gefühlen freimachen. Also eine gewisse Gefühlsduseligkeit haben wir doch alle. Das ist doch erstmal nicht schlecht. Ab wann wird's gefährlich?
Das ist ja auch wunderschön. Nein, das ist ja wunderschön. Die Gefühle, die intensiven Gefühle, die Freundschaft, die Verbindung, die Liebe und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn die Emotion das Kriterium wird, um zu beurteilen, machen wir die Reform oder nicht, fühlen sich da alle wohl und gut oder ist es für alle schön behaglich und warm, das kann nicht ein Kriterium sein. Also wir haben auch einen Verlust manchmal von so einer gewissen Rationalität, ja.
Also vor einiger Zeit ist ja Habermas gestorben, also dieser berühmte Philosoph. Und der hat ja uns immer ermahnt, was so ein gewisses Regelbuch einer funktionierenden Demokratie ist. Und da geht es genau darum, dass Gefühle allein uns nicht leiten sollten, sondern es ist richtig, dass es Debatten gibt, auch erhitzte Debatten, auch Widerspruch und auch Polemik und all das. Aber am Ende zählt der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Also die Debatte sollte auf den Boden eines vernünftigen Diskurses zurückkehren und eben nicht nur in den Emotionen stecken bleiben. Und das ist so das Idealbild eigentlich, wie wir Demokratie konzipiert haben. Und das kommt leider jetzt in so einer Welt, wo nur noch der Affekt zählt, doch sehr stark zu Schaden.
Also bei Freud klassisch vor ewig langer Zeit, die drei Instanzen, es, ich, über ich und so, das kannst du übertragen. Jetzt modernere Analytiker wie zum Beispiel Bonelli nennen das Bauch, Herz, Kopf. Das ist ein Zusammenspiel. Und wenn du die Überdominanz des einen hast, also wer will nicht schöne Gefühle und schöne Momente haben und so, aber wenn das zum Leitkriterium, zur Leitwährung wird bei der Entscheidungsfindung, und das ist manchmal so, es wird dann vielleicht aus einem Affekt heraus, deswegen sagt man es auch, eine politische Entscheidung getroffen, die Milliarden kostet. Ja.
Ja, und dann füge ich noch was hinzu, was wir ja alle von Donald Trump gelernt haben, das ist jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Alternative Fakten. Kannte ich vorher auch nicht, aber damit beschäftigen wir uns ja im Grunde auch, dass Fakten einfach umgedeutet werden, oder Dirk?
Ja, der Begriff kommt ja aus der Juristerei, also aus den Strafprozessen, wo man die Jury da überzeugen will. Und dann bringt man zu den Fakten, die die Staatsanwaltschaft vorbringt, alternative Fakten auf, um halt den Fall zu drehen. Und wir wissen ja von der Juristerei, Winkeladvokaten, die können einem alles verkaufen und erzählen. Und das war jetzt natürlich polemisch und gemein gesagt, aber da kommt der Begriff her. Natürlich sind Fakten immer auch gemacht. Das steckt ja in dem Begriff auch schon drin. Aber zum Schluss kommt es eben auf eine gute Diskursqualität an, um sich auf Fakten zu verständigen, was man denn jetzt auch als Grundlage sieht. Und wenn man eben so sieht, wenn sowas wie Impfen zum Beispiel so systematisch mit Desinformation verunklärt wird und die Impfraten runtergehen und Krankheiten aus der Vergangenheit wieder ausbrechen, dann ist das natürlich nicht gut. Oder auch wenn wir die Debatten um den Klimawandel sehen, in manchen Ländern als reine Verschwörung von irgendwelchen verrückten grünen Eliten diskutiert wird, wo auch keinerlei Fakten mehr gelten, dann ist das auch schlimm.
Aber was Trump ja gemacht hat, er hat damit so einen Wahrheitsmodus verschoben. Und was jetzt funktioniert, er produziert vielleicht dann auch diese Fake News. Und was dann teilweise ja passiert, dass die manchmal wie Identitätsangebote als so Gegenangebote für die Anhänger auch gut funktionieren. Ich glaube, ich gehöre zu diesem Lager und so weiter. Also da haben wir eine fundamentale Verschiebung des Umgangs mit Beweisführung und Faktischem.
Und Thomas und Dirk, wenn wir über Fake News reden, sind wir ja unweigerlich und ganz schnell beim Thema Social Media. Obwohl, ich würde es jetzt gern mal umdrehen und für Social Media auch mal sozusagen eine Lanze brechen, weil erinnert euch natürlich logischerweise an die grüne Revolution, die war nur möglich dank Twitter. Und wenn wir uns Ungarn angucken, als aktuelles Beispiel mal, Viktor Orban, der ja angeblich die gesamte Medienlandschaft im Griff hatte, trotzdem die Wahl haushoch verloren hat, weil sein Kontrahent ganz extrem seine Kampagne eigentlich nur über Social Media aufgezogen hat. Social Media, das kann man so und so sehen.
Die Social Media sind nach wie vor ein relativ junges Medium. Also da ist noch sehr viel Entwicklung drin und die Medienkompetenz steigt auch bei den Menschen. Also man hatte ja auch lange Zeit diese Vermutung, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer und die Leute werden immer zerstreuter durch die Social Media. Da gibt es auch diese Messungen unter Goldfischniveau. Also weniger als 8 Sekunden, ja, weniger als ein Goldfisch sind wir auf Sachen konzentriert. Aber dann kam diese Bewegung, was wir hier gerade machen, Podcasts. Und auf einmal hören die Leute 4 Stunden zu einem Gespräch. Also man sieht, da ist noch immer ganz viel Bewegung drin. Die Medienkompetenz nimmt zu. Und das ist ja bei allen neuen Medien so gewesen. Nach dem Buchdruck begannen die Bürgerkriege, der 30-jährige Krieg. Das war ja auch nicht so positiv, was der Buchdruck angestellt hat.
Aber Social Media ist ja kein einheitliches Ding. Wir reden darüber, als wäre das so ein einziger Akteur. Das ist eine Infrastruktur, das sind Nachrichtenkanäle, das sind Bühne, das sind Marktplätze, das sind Protestwerkzeuge. Aber Social Media ist ähnlich wie KI heute so eine Projektionsfläche. Für die einen, ja, je nach Lage, ermöglicht das demokratische Teilhabe. Jeder kann senden, widersprechen, dokumentieren, Öffentlichkeit herstellen. Für die anderen ist es dann pure Komplettverblödung mit TikTok-Reels, Hass, Fake News, Narzissmus, Kontrollverlust. Also es ist eine Projektionsfläche. Es ist erstmal ein neues Medium, was da ist. Aber das Chaotische daran ist genauso real. Und deswegen müssen wir da irgendwie auch Umgangsformen damit finden, weil wir kennen die Nutzungsdauern. Also auch da braucht es eine Kultivierung des Umgangs. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, sieht, was das für eine schwierige Aufgabe ist. Wann gibt's das erste Handy? Wann gibt's Social Media? Jetzt haben wir die Social Media Verbote, ne, die diskutiert werden. Ja, das Unbehagen an Social Media ist eigentlich auch immer so ein Unbehagen auch an dieser enormen Vielfalt und den damit verbundenen Kontrollverlust.
Man hat keinen Gatekeeper mehr. Eigentlich waren das ja früher die sogenannten Qualitätsmedien beziehungsweise die öffentlich-rechtlichen. Aber da ist ja auch was, also die eine oder andere Delle gibt es. Ich meine, guckt nur nach England, BBC, dieses verfälschte Trump-Zitat, ausgerechnet, bei dem man ein Zitat verfälscht, oder der KI-Aufreger im Heute-Journal. Worauf steuern wir dazu, wenn es diesen Gatekeeper halt nicht mehr gibt? Es ist ja dann alles nur noch ziemlich wild, sage ich mal, mit den Informationen.
Marcel ist völlig richtig. Der Begriff Qualitätsmedien ist selbst umkämpft geworden. Früher war das klar einordbar, die öffentlich-rechtlichen, die großen Tageszeitungen, die internationalen Leitmedien. Heute ist immer wieder die Frage, wer definiert Qualität? Macht das die Redaktion, das Publikum, das Milieu, das politische Lager?
Also durch die mediale Umstellung, dass wir nicht mehr in dem alten Broadcast, also Massenmedienwelten leben, sondern im Grunde jeder sein eigener Sender sein kann und einzelne Blogger auch eine Riesenmacht gewinnen, das führt dazu, dass die alten Zeiten nicht zurückkommen. Und das wird auch für die Qualitätsmedien wichtig sein, auch sich nochmal in diesen Zeiten neu zu erfinden. Und wie das genau geht, ist, glaube ich, noch keinem richtig klar.
Es gibt natürlich noch ganz faktische Probleme. Der Journalismus hat ein riesengroßes ökonomisches Dilemma. Ja, guter Journalismus braucht halt Zeit und Recherche. Auslandskorrespondenten, Faktenprüfung etc. Das heißt, er ist teuer und KI wird das Thema natürlich auch nochmal verschärfen, weil auch die Content-Flut zunimmt, so als zweiter Aspekt. Das wird auch nochmal die Frage mal wieder stellen, ne? Wie viel KI-Inhalt ist da tatsächlich drin?
Ein großes Medienlogo ersetzt kein Vertrauen. Also da kann jetzt draufstehen Welt oder Spiegel oder BBC. Das heißt nicht, dass das wirklich der Wahrheit entspricht.
Aber Dirk, das war mal so.
Das war mal so. Und eigentlich brauchen wir Qualitätsmedien mehr denn je. Nicht als unfehlbare Instanzen, sondern als wirklich produktive Gegenkräfte gegen Gerüchte, Affekt und Propaganda.
Zum Schluss auch nochmal ein Appell an alle Journalisten. Das kann ja generell nie schaden. Also ich finde, für heute ist alles gesagt. Thomas und Dirk, vielen Dank für eure Expertise und eure Analysen. Danke natürlich auch an alle unsere Zuhörer. Wir freuen uns über jede Bewertung und jedes Feedback und natürlich auch über jeden, der unseren Podcast abonniert. Und wenn ich das jetzt richtig im Kalender, richtig im Blick habe, kommt die nächste Folge dann am 27. Mai raus. Korrekt, meine Herren? Ja, ist richtig, ne?
Stimmt so. Und wir freuen uns auf alle Zuhörer.
Bis dann und tschüss.
Ciao.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.